Vielleicht kann noch ein paar Fragen beantworten. Eine Frage: Kann ein Gemeindegründer Ältester werden und dann weitergehen, wenn andere Älteste noch gefunden oder so sind? Ja. War Paulus Ältester? Ja, ich persönlich glaube, dass wir manchmal vielleicht ein wenig komplizierte Wege suchen. Ne? Ich glaube, ein Missionar, berufen zur Gemeindegründung oder der da ist, um Menschen Jesus zu bringen, ist vor allem beschäftigt mit Ungläubigen. Ein Ältester ist beschäftigt mit der lokalen Gemeinde, wo er als Ältester gewählt worden ist. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Ziele im Leben. Es ist immer die Tendenz da, dass wenn man Missionar ist, dass man dann plötzlich, wenn Gläubige sind, dass man dann Ältester wird oder Pastor wird und dass man dann sitzen bleibt, also oder stehen bleibt, ja. Aber dass man dann bleibt und dann verschiedene Rollen hat und dann vielleicht mal später doch wieder weitergeht. Mir scheint, dass wir manchmal vielleicht diese verschiedenen Gaben und Ämter vielleicht ein wenig zu fest versuchen zu trennen. Ich glaube, am Anfang von einem Gemeindegründungsarbeiter ist der Gemeindegründer einfach ein Diener. Er macht alles. Ja. Auch das, was er nicht sehr gut macht, macht er doch, denn niemand anderer macht es. Ja, dann macht er es einfach. Ja. Und dann dient er und dann ist er zu gleicher Zeit Evangelist und Seelsorger und Begleiter und Kinderarbeit und Gitarrespieler und so weiter, ja, und Volleyballspieler und was man so will, ja. Er macht alles, was möglich ist und was da sein muss, um mit Menschen in Kontakt zu sein, um das Evangelium weiterzugeben. Und oft wirst du im Dienst Verschiedenes tun, wo du immer wieder sagen musst, ich mache das, weil jetzt muss ich das machen, ja? Okay, ja? Jetzt muss das fertig werden und jetzt muss ich es machen. Und dann machst du so gut du es kannst und wirst immer wieder merken, wie Gott wunderbar hilft, dass es noch besser wird, als du meinst, ja? Älteste in einer Gemeinde, das weißt du, was es ist, ja? Das ist, du kennst Timotheusbrief, Titusbrief, du kennst ja das Neue Testament. Du weißt, dass es vor allem darum geht, um eine geistige Haltung, um einen Charakter, um diese geistige Haltung zu haben, um eine Verantwortung, um ein gewisses Familienleben, das du hast und auch verschiedene Gaben, die da sind, um die Lehre weiterzugeben in der Gemeinde. Ich glaube, so wenig wie möglich verschiedene Ämter aufeinander zu nehmen. Ja? Ich war immer dankbar, dass ich nie Älteste war. Ja? Einfach, denn es war für mich eine Freude als Missionar, wenn ich dann Älteste schulen konnte und ihnen den Platz geben konnte und mich zurückziehen konnte. Das Schönste für einen Missionar ist, im Gemeindeleben zu sein, als ganz normales Gemeindeglied, ja, und zu sehen, wie diese alle zusammenkommen und wie sie das leiten und führen und weiter tun. Vorwärts gehen und immer wieder sich zurückziehen. Ich glaube nicht, dass Paulus ein Ältester war. Ich sehe nicht genau, wo man das irgendwo sagen könnte in den Episteln. Vielleicht hat es jemand gesehen, dann hilft mir. Aber ich sehe nicht genau, wo er der Älteste war. Man kann es vielleicht eher sagen von Petrus, weil er mehr regional, kleine Region, den Dienst hatte mit seiner Familie, wo er da mehr so diesen Dienst hatte. Man könnte es vielleicht auch eher sagen in einem gewissen Sinne vom Jakobus. Er war ja Vorsteher, der eigentlich ein Vorsteher war in Jerusalem, der praktisch le conseiller, der Ratgeber war für die Gemeinde. Das ist ziemlich interessant, Apostelgeschichte 15, wo dann Problematiken da sind und dann fragt man den Herr Jakobus, was er meint dazu. Und was er dann sagt, das wird unterstrichen als das, was wir tun sollen miteinander. Das ist interessant. Aber es waren immer Männer, die nicht versucht haben, einen Platz zu haben, sondern Männer, die durch ihre Haltung und ihren Charakter, durch ihre Geistlichkeit einfach diese Seelsorger und diese Ratgeber geworden sind. Okay. Ich hoffe, die Frage ist etwa beantwortet. Dann ist eine theologische Frage da. Ich bin ein schlechter Theologe, das muss ich noch dazugeben. Das ist die Frage von Menschenbild, ob es dreiteilig ist oder zwei geteilte Wesen, also Geist, Seele, Körper oder Seele und der Geist und Körper. Was ist richtig und ist diese Frage überhaupt wichtig? Ah, das steht da, das habe ich nicht dazu gelesen. Und ich bin dankbar für diesen letzten Satz. Ich habe nicht den Mut zu antworten, muss sagen. Denn ich möchte nicht, dass Streitigkeiten da sind wegen solchen Fragen. Gell? Ja, ich glaube, ich habe geantwortet. Auf alle Fälle, mir scheint, es gibt verschiedene Gebiete, vielleicht muss ich das dazu sagen. Es gibt verschiedene Fragen in der Bibel, die sehr kompliziert werden, wenn wir eine systematische Theologie haben. Das heißt, wenn wir versuchen, ein System aufzubauen von einem Glaubenssystem her. Denn da werden wir immer verschiedene Texte nicht gebrauchen können, weil sie nicht ganz genau ins System passen. Die guten Theologen lassen dann einfach diese Texte auf der Seite, ja, dann merkt man es nicht, dass sie auf der Seite sind. Das ist das Problem von der systematischen Theologie. Und ich glaube, der biblische Text ist ein Text, der voller Spannungen ist. Und alle diese Spannungen sind ganz, ganz nötig. Denn diese Spannungen geben uns Dynamis, Kraft, um zu Gott zu kommen. Der Blaise Pascal, unseren Philosophen und Mathematiker in Frankreich, ja, der gute Gedanken geschrieben hat, der hat gesagt in einem von seinen Gedanken, Gott hat für den Geist nicht die nötige Klarheit gegeben, dass der Mensch seinen Willen einsetzen kann, um Gott zu finden. Gut, hä? Ein Franzose, ja? Ja? Gut. Ja, und das ist so. Schau mal, du kannst nächsten Sonntag eine Predigt machen über das Gebet. Und am Ende von der Predigt wissen alle, man muss Tag und Nacht beten. Und hast nur Bibeltexte genommen. Ne? Und alle gehen raus, Tag und Nacht beten. Alle Zeit sogar. Ne? Nicht aufhören. Ja? Und deine Predigt war biblisch. Ja? Und nächsten Sonntag predigst du über die Texte, wo Gott sagt, bevor ihr redet, kenne ich eure Gedanken. Ich habe schon alles bereit für euch. Ja? Ist alles da? Ich bin euer Vater, wird nie sorgen. Ich kenne die Gedanken, bevor ich spricht. Und alle gehen raus, ja, wir brauchen ja gar nicht zu beten, Gott weiß ja alles. Ja? Und beide Predigten waren biblisch. Ist doch ein Problem. Und mir scheint, das ist so wie der Strom. Gell? Du hast ein Auto, vielleicht kein Ferrari, aber es macht nichts. Ja? Du hast ein Auto und an diesem Auto ist eine Batterie, also wie heißt man das auf die... Da wird die Strombatterie, heißt das so, ja. Und da ist Plus und Minus, gell, dran, im Strom. Und weil Plus und Minus ist, kann diese Kraft, kann deinen Demarreur, also der Anlasser, drehen machen, ja. Und dein Motor geht hoch. Aber da ist eine Spannung zwischen Plus und Minus. Und diese Spannung braucht es, dass es eine Kraft gibt, um deinen Motor anzulassen, ja. Und genau das findest du in verschiedenen Prinzipien, in Gottes Wort, findest du diese Spannung drin. Ja. Ich bin nicht der Typ, der in der Bibel ganz fertige Schemen so einfach sieht, wie man sie vielleicht in der systematischen Theologie sehen kann. Eine der Spannungen, die immer wieder da ist, ist die Spannung auch, was hat Gott vorgesehen und was muss ich tun, verstehst? Wie weit sagt er mir seinen Willen und was darf ich überlegen? Wie breit ist der Weg vom Plan Gottes für mein Leben? Ist das ein Faden oder ist das eine Autobahn, wo ich spazieren kann? Ja? Diese alle Fragen sind da, dass ich einfach in dieser Spannung bleibe, um mit ihm zu reden. Und die Bibel, also für mich ist bei die Bibel das wunderbare Gotteswort, das so klar ist, dass ich es nötig habe, immer wieder Licht zu bekommen, täglich von ihm. Das heißt, nicht klar genug für mein Wissen, aber klar genug, um Beziehung zu haben mit ihm. Und das scheint mir, für mich ist das tröstend, denn bevor ich zum Glauben kam, als ich in der Opposition war, ja, kann man sagen, da, was mich bewahrt hat in dieser Zeit, war natürlich Gott, aber neben Gott war es eben die Pensée von Blaise Pascal, ja. Da habe ich diesen Philosophen durchgedacht und nochmal gedacht und nicht drüber gelegt und seine Gedanken auswendig gelernt. Und eigentlich hat Gott dann nachher das gebraucht, um mich zurückzuführen, um mir zu zeigen, dass der Unglaube ist eigentlich das, was am unlogischsten ist. Das brauchte ich, das zu verstehen. Ja? Ich bin ein bisschen Mathematiker, aber das ist eine Krankheit, kann man auch heilen, gell? Aber mir hat's geholfen, ja, um zu verstehen, dass die Logik muss akzeptieren, dass der Tag, wo ich den Gedankengang Gottes verstehe, ist er nicht mehr Gott. Ja? Denn dann ist er nicht mehr größer als ich. Also muss ich zugeben, wenn ich einen Gott will, der Gott der Bibel ist, der über alles geht, dann muss ich akzeptieren, dass ich als Geschöpf Gottes werde ich nie Gott ganz verstehen können. Das müssen wir einfach, für mich ist wird hineinnehmen. Ja? Und das scheint mir immer gefährlich, wenn wir in der Theologie versuchen, alles so ganz genau hinzubringen, dass alles passt. Denn meistens dann gibt es Kriege. Das ist so wie die alle, die versuchen zu wissen, wann jetzt Jesus zurückkommt, gell, ob es vor oder nach oder später oder mit dem Millennium oder dazwischen oder ein bisschen später. Ne? Da muss ich manchmal sagen, du, Jesus hat wahrscheinlich am Ende selber noch Probleme. Denn er liebt alle seine Kinder und muss zurückkommen, wenn es keiner stört. Ja? Da muss er wirklich ein Komitee haben, um die Theologen zu verstehen, ja, und sagen, jetzt, wann komme ich jetzt, dass keiner Unrecht hat, ja? Ja? Gott liebt seine Kinder und wir müssen aufpassen, dass unsere Schemen nicht Trennungen geben, die unnötige Trennungen sind. Du darfst deine Überzeugung haben, du hast ein graues Ding da drin, das überlegt, ja. Du darfst überlegen und deine Überzeugung darfst du haben. Aber nie denken, dass andere Menschen weniger logisch sind, weil sie anders denken. Sind alles auch Geschöpfe Gottes? Und vielleicht gibt es sogar Menschen, die gescheiter sind als ich. Und das gibt es viele. Also ich glaube, diese Spannung müssen wir mit Freude behalten. Auch wenn wir den Menschen zeigen, was die Bibel ist, ist für mich das auch immer wieder so schön, wenn ich sagen kann, bis zum Letzten muss ich euch sagen, die Gottes Wort kann man nicht alles verstehen, denn Gott ist größer, als wir sind. Gott ist größer, als wir sind. Okay, habt ihr dazu Kommentare oder Fragen? Wegen Millennium und so, kann ich euch sagen, wie es wird, ja? Wenigstens für die nicht Amillenaristen sind, gell? Sonst, da kann ich nichts mehr sagen, ja. Okay. Ja, ja.
Man sagt ja, die Bibel ist ja logisch. Ja, man kann es erklären, die Bibel ist logisch. Man wer da geht, sagt, du, ich bin gläubig geworden, weil ich die Bibel einfach logisch fand. Und dann glaube ich dran. Wenn man diese Aussage sagt, die Bibel ist nicht logisch, ja, aber wenn ich das nicht verstehe, die Dreieinigkeit Gottes, oder die Frage, was für Fragen auch, wenn das für mich nicht logisch ist, dann frage ich mich, kann ich das dann glauben? Ich meine, jetzt bezogen auf Nicht-Christen.
Also sogar auf Christen.
Ja,
ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Dreieinigkeit Gottes nicht verstehen. Ja? Und wenn wir Gott in ein Schema bringen von unserem Wissen, ja, für ungläubige Menschen ist das vielleicht gar nicht so ein Problem. Es gibt nur ein Problem, wenn wir versuchen, auf diesem Gebiet sie zu überzeugen. Ja? Ich habe mit einem auf der Straße gesprochen, mit einem Doktor der Mathematik und Philosophie. Ja? Und der hat dann so groß angefangen, ja, wie sie das können. Ja? Wo ist er? Da hatte ich Schwimmfest, ja? In seinem Wissen. Und plötzlich, innerlich kam mir dieser Gedanke, du musst jetzt umstellen auf ein anderes Gebiet. Ja? Und habe ich ihm gesagt, mitten in den hochphilosophischen Fragen, habe ich ihm gesagt, und wie geht es bei Ihnen im Familienleben, in der Ehe? Das war Landung, ohne die Zeiträder auszunehmen. Ja? Okay? Ja? Und dann habe ich plötzlich staunen müssen, das war bestimmt der Heilige Geist, der mich inspiriert hat, denn da hat er geschwiegen und hat angefangen zu weinen. Kennen Sie meine Frau? Ja. Kennen wir uns? Wissen Sie meine Situation? Ja. Und dann waren wir auf einem ganz anderen Boden, auf dem Boden der Realität. Da konnte ich auf der Straße mit diesem Mann beten. Der hat sein Herz geöffnet mit seiner Not. Und er musste entdecken, das Wissen ist nicht der Weg, der zu Gott führt. Das ist einer von den Kanälen, die Gott uns gegeben hat, dass wir verstehen können und wissen können. Aber eigentlich hat Gott in uns etwas hineingesetzt, das Gewissen und die Realität von der Ewigkeit. Es steht in Ekklesiast ist fast Prediger auf Deutsch, gell? Kapitel 4 oder so, Vers 10 etwa. Dort steht geschrieben, Gott hat, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Gott hat in uns der Gedanken der Ewigkeit, Ewigkeitsherz gegeben. Das ist auf der Hartplatte in unserem Gewissen, gell? Das ist, bam, beim Verkauf, blam, drin, ja? Dieses Programm ist drin, ja? Und darum hat jede Religion, jede Sekte macht etwas um den Tod herum, hast du gemerkt? Das ist, weil das in der Hartplatte ist, vom Gewissen. Und eigentlich hat Gott das in das Gewissen hineingemacht, dass Menschen überlegen über das Sinn vom Leben. Und oft versuchen wir mit dem Wissen, versuchen wir Wege zu gehen, die eine Flucht sind. Eine Flucht, weil wir nicht ertragen, was im Gewissen eigentlich da drin ist. Also nichts gegen die, die mit Wort und Wissen arbeiten, gell, mit dieser Zeitschrift, nichts gegen die Wissenschaft und so, alles gut, gell, nichts gegen die, das alles belegen können, was richtig ist, das ist prima, gell, kein Problem. Aber mir scheint, dass es vielleicht nicht einfach diese Richtung ist, dieser Kanal ist, um Menschen zu erreichen, zu überzeugen. Es ist immer wieder interessant, gell, wenn du mit so großen Köpfen zusammenkommst. Mein ältester Sohn, der ist Doktor in Mathematik, in Probabilität. Und als er seine letzte Arbeit da, war in Berlin während einem Jahr, auch da mit seiner Frau und Kindern in der Forschung. Und als er sein letztes Jahr dann Bücher rausgegeben hat und neue Formeln, die Hermann heißen jetzt, diese Mathematikformeln, ja. So was Dummes, gell? Und dann bin ich zusammengekommen an einem Champagne, also beim Trinken von einem Champagne, um das zu feiern, mit dem ersten Mathematiker von Frankreich, ja. Und da war so eine Feier zusammen. Und dann hat mir dieser Mathematiker gesagt, was haben Sie denn mit Ihrem Sohn gemacht? Ich sage, warum? Ist er böse oder so? Was passiert mit meinem Sohn, ja? Hat er nur gesagt, ich verstehe nicht, dass er so einfach sein kann. Und er hat mir von Gott gesprochen. Und ich merke, er lebt etwas mit Gott. Und dann öffnet mir dieser Kerl, der Mathematiker, sein Herz und redet mit mir von seinen erwachsenen Kindern, die Ehe geschieden haben. Und da habe ich wieder gemerkt, was brauchen diese Menschen, Diese Menschen brauchen etwas, was ganz nahe ist vom Leben. Ganz vom praktischen Leben. Und das scheint mir so wichtig, dass wenn du auch großes oder vieles Wissen hast, wenn Gott dir diese Kapazität gegeben hat, und das finde ich super als Kapazität, dann bitte noch eine Doppeldose Demut drauf, ja? Ja? Da können, da drauf kann Gott dann immer weiter dich gebrauchen, auch mit deiner Kapazität, denn der hat dir das Wissen gegeben und kann helfen, dass andere Menschen getroffen werden durch dein Zeugnis. Dieser Mathematiker hat dann mit mir noch gesprochen und hat gesagt, er war mit meinem Sohn im Flug, als er nach Amerika ging, um andere Forschungsarbeiten zu machen. Und eben dann hat der Sami, mein Sohn, hat ihm dann gesagt, wie er im persönlichen Leben oft Angst hat, um seine Kinder zu erziehen. Der Sami hat 2 Kinder mit der Claire-Lise, gell? Er hat ihm gesagt, wie er dankbar ist, dass er Gott hat, um die Kinder in Gottes Hand zu geben. Ja? Und das ist ihm geblieben, diesem Mann. Wie kann man heute als Wissenschaftler seine Kinder Gott geben, ja? Also so etwas Unlogisches, ja? Aber das ist ihm geblieben. Und von dem wollte er reden, bei diesem Vin d'Honneur, da wollte er von dem reden. Was heißt das? Seine Kinder Gott geben. Also ich glaube, Möglichkeiten, die wunderbar sind. Und ich glaube nicht, dass wir die Dreieinigkeit Gottes bis zum Ende erklären können, ohne den Kopf zu verlieren. Das ist wie la Prädestination. Das lasse ich dem Calvin, da hat er genug geschrieben drüber. Okay, habt ihr andere Fragen? Ich glaube, ich habe die mal so etwa durchgenommen, die da waren. Eine ist noch, christliche Mitarbeiten werden oft groß, also zu groß, um zu dienen wahrscheinlich. Wie gehst du mit solchen Mitarbeitern um im Team, wo die Motivation Anerkennung oder anders geworden ist? Nur Vorbild leben? Fragezeichen. In der Teamarbeit ist man natürlich ziemlich direkt miteinander, gell? In Liebe, aber direkt. Wenn ich von Team spreche, dann sind es Menschen, die miteinander einen Dienst haben. Und wenn ich von Team spreche in Missionsarbeit, dann ist es ein Team, das nicht wie eine kleine Gemeinde funktioniert, denn die Gemeinde funktioniert als Organismus, Glieder. Und ein missionarisches Team funktioniert für mich als eine Mannschaft, wo einer der Teamleiter ist und wo jeder ein Gebiet hat, wo er verantwortlich ist und jeder auch ein Gebiet hat, wo er Zweiter ist, wo er sich unterstellt dem anderen. Ich glaube nicht, dass es ein richtiges Teamwork gibt, wo kein Leiter ist. Ich glaube, das ist eine schöne Denkart, so ein Team zu haben, wo es gut geht miteinander und wo man, aber wenn man als Mannschaft miteinander arbeiten will, dann braucht es eine Organisation und es braucht in dieser Organisation Zielsetzungen, Methodik, finde ich wichtig. Ja? Ich habe immer wieder treffe ich Teams, die das anders leben wollen, die ein wenig das ganze Bild vergeistlichen wollen und das einfach, bis das alles gut geht miteinander und so. Ja? Und ich glaube, das ist eine gewisse Illusion. Denn wenn man so leben will, dann wird immer der stärkste Charakter am Ende Recht haben. Und wenn man weiß, wer Leiter ist, was jeder für einen Dienst hat, wo er die Priorität hat dazu, wo er der Erste ist in diesem Dienst und wo jeder weiß, wo er dem anderen hilft für diesen Dienst, dann kann dieses Teamleben ganz gut funktionieren. Wenn im Team einer hochmutig wird, das ist menschlich, gell? Das ist kein Problem. Ja? Wenn einer hochmutig wird im Team, dann haben wir die Freiheit, miteinander zu reden. Ja? Und das machen wir auch, gell? Gegenseitig, dass wir uns die Sachen einfach sagen. Sagen, du, ich habe das Gefühl, du bist jetzt schon bald der Papst geworden, gell? Kannst mal ein wenig runtersitzen. Ne? Das kann man mit viel Liebe so sagen. Ja? Und dann kann man miteinander merken, aha, da muss man vielleicht ein wenig umsetzen oder umschalten. Ja? Und es gibt immer wieder Zeiten im Dienst, wo jeder das Gefühl innerlich in sich tragt, er muss etwas tun, um anerkannt zu werden. Das ist menschlich. Wir versuchen immer wieder Anerkennung zu haben in dem, was wir tun. Ja? Und es ist soweit schwierig in einem Team, denn wir sind oft in Arbeiten, Evangelisation, wo keine direkten Resultate da sind. Da weiß man nie genau, habe ich einen Wert mit meiner Arbeit oder nicht. Ja? Und darum ist in einem Team sehr wichtig, dass der Leiter einen positiven Motivator ist und sehen kann, was die anderen machen und sagen kann, du, das hast du gut gemacht. Nicht, wenn alles falsch ist, gell? Es muss wahr sein, ja? Sagen, du, das hast du gut gemacht. Und im Team, der Leiter hat die Verantwortung, dass er mit jedem Kontakt hat und weiß, was er tut, wo er ist und nachfragt, wie es gegangen ist. Jede Nacht von Sonntag auf Montag schickt mir jeder vom Team und ich dem anderen mein Wochenprogramm. Von der Woche vorher, was wir getan haben oder nicht getan haben, und von der nächsten Woche, was wir auf dem Programm haben. Da bekomme ich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Programme vom ganzen Team und sie haben mein Programm. Und wenn ich sehe, dass einer vielleicht Mühe hat in etwas oder vielleicht zu viel im Büro sitzt oder zu wenig Zeit hat für die Familie, dann nehme ich das Telefon am Montagmorgen, ne, und sage, du, ich habe dein Programm angeschaut, hast du wirklich genug und Zeit noch für deine Frau? Ja? Wie siehst du das? Wo hast du da in der Woche Zeit dazu? Wie geht's deinem Kind? Wie lebt ihr jetzt da diese Zeit und so weiter? Und wir versuchen uns Mut zu machen. Und ich weiß, wann sie Besuche machen. Ich habe das Programm da im Zimmer nebendran. Ich weiß, was sie heute tun und kann so auch zwischendurch wieder reingehen ins Zimmer und schauen und beten für das Team. Das, was sie tun. Ja? Und ich habe nach Hause telefoniert, Ursula gefragt, du, der und der hatte diesen Besuch, wie ging's? Hast du eine Antwort bekommen? Hat sie gesagt, ja, es ging gut, der Alexander war dort, es hat geklappt, okay. Sagst ihm, tschüss, es ist okay. Ja? Okay. Diese Verantwortung zu wissen, wie geht's, was tut der andere und mutmachend. Nur der mutmachend ist, kann auch sagen, was falsch gemacht wird. Ja? Wenn wir nicht Mut machen, den anderen, dann müssen wir auch schweigen, wenn etwas schief geht. Denn dann sind wir nicht die gute Person, um es zu sagen. Ja? Aber wenn du mutmachend bist, dann kannst du im Team immer wieder auch reinkommen. Und so auch wenn im Team, es gibt immer wieder so Zeiten, wo einer bedrückt ist, ein anderer keinen Mut mehr hat, ein anderer zu müde ist, ja, oder dann in der Ehe Probleme sind, oder dann Kinder krank sind und so weiter. Und da sind alles Möglichkeiten, wo wir aufeinander achten müssen, uns einander Mut machen müssen und Zeiten auch, wo Hochmut reinkommt, weil wir immer noch das alte Herz haben, gell? Hochmut kommt rein und dann müssen wir uns helfen und sagen, du, wollen wir da nicht wieder runterschrauben und sagen, okay, wir brauchen nicht so bekannt zu sein, wir brauchen da nicht dabei zu sein, es ist nicht nötig, dass wir da vorne stehen, okay. Es sind manchmal kleine Sachen. Eine Gemeinde, die anfängt und dann plötzlich merkst du im Team, dass einer fast immer will die Gemeindeleitung haben am Sonntag. Da musst du ihm sagen, du, sind andere Brüder da, verstehst du? Was, brauchst du jetzt das gerade oder wie ist das? Ja? Ich glaube, es wäre gut, wenn du es jetzt den anderen lässt. Ja? Du machst es jetzt so gut, dass andere daran lernen können. Jetzt können es andere tun. Ja? Und so können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht noch ein Wort von einer Frage, die vorher da kam, in der Pause, die ich so wichtig auch gefunden habe. Im Beruf sein. Gemeindegründungsarbeit und Beruf. Ich hoffe, dass du gemerkt hast in deinem Berufsleben, dass du viel, viel wichtiger bist als Christ im Berufsleben, als du es vielleicht denkst. Nur ein Beispiel. Ich habe Straßenversammlung gemacht in Römiremont, das ist eine Ortschaft in den Vogesen. Und dann war ein Mann da, der hat zugehört und da war fertig, ne, Lieder, meine Botschaft. Und da gingen wir an einen anderen Platz und dieser Mann ist mitgekommen an einen anderen Platz. Es waren auch andere Leute, aber der kommt in den zweiten Platz, dritten Platz, vierten Platz. Ich musste jedes Mal Botschaft ändern, weil er immer wieder da war. Ja? Und das passiert sonst nicht. Meistens eine Botschaft, dann haben die Leute, ja, gut, okay, abfahren. Und da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, wieso hören Sie mir noch zu? Ist doch gar nicht interessant. Ja? Was bewegt Sie, dass Sie da nachkommen? Da hat er mir gesagt, ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, wie Sie leben. Aber was Sie sagen, das stimmt genau übereins mit einem von meinen Arbeitskollegen. Habe ich gesagt, wer ist das? Ja, das ist der Piero. Ja? Und der Piero, der war Kommunist und Leiter im Kommunismus in einer großen Textilfabrik in den Vogesen. Und der Piero hat sich radikal bekehrt. Ja? Und der Piero hat gar nicht die Gabe vom Reden. Aber in seiner ganzen Art, in seinem Charakter, hat Jesus ihn geändert. Und eigentlich hat Gott Piero gebraucht, um diesen Mann zum Glauben zu führen. Denn dieser Mann kam dann 2-3 Wochen später zum Glauben. Und da habe ich diesen Mann zum Piero geführt, ja. Und habe dem Piero gesagt, du, da hast du einen Jünger. Mit dem wirst du Bibel lesen, dein Arbeitskollege. Ja? Und habe dem Piero gesagt, du hast ihn zu Jesus geführt. Ja? Und so war es auch. Nur Piero hat nicht geredet. Aber Piero hat in seinem Wesen mit Christus hat er die ganze Grundlage gesetzt, die der Heilige Geist gebraucht hat, dass dieser Arbeitskollege so zugehört hat beim Predigen. Und er hatte recht, er hat gesagt, ich kenne sie nicht, sie können egal was leben. Ja, er hatte recht. Aber er hat gemerkt, das stimmt übereins mit dem Piero, mit seinem Leben. Ich sage immer wieder, die Christen, die im Berufsleben sind, die bahnen eigentlich den Weg in der Gesellschaft ohne Lärm. Die bahnen den Weg, dass Herzen vorbereitet werden, wo dann andere kommen und vielleicht dann evangelisieren und meinen, sie haben Menschen erreicht, ja. Aber wo eigentlich der Weg gebahnt worden ist durch die Haltungen am Arbeitsplatz. Also bitte, wenn du in einem Beruf bist, dann schau das gar nicht als nebensächlich an. Du bist in einem wichtigen Dienst. Und in all den menschlichen Beziehungen, die du hast, ich weiß, es ist schwer, ich war immer wieder in meinem Dienst, ich habe ja keine Berufung als Vollzeitler, sondern ein Ziel zu haben, ja. Und das Ziel kann mal durch Handlangerarbeit sein, kann durch Vollzeit oder egal, da erkläre ich gleich, ja. Muss ich aufhören, okay. Aber ganz bewusst zu wissen, du lebst und es ist schwer am Arbeitsplatz, denn du musst immer wieder mit denselben Menschen leben und ausharren. Und das ist nicht einfach. Aber Gott hilft dir. Sei weiter ein Zeuge für ihn. Das ist so schön, wie dann auch Gemeinden gegründet werden. Danke.